freuen uns, dass wir noch ein Stückchen weitermachen können in den Wirkungen des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und ich dachte, am schönsten ist, wir singen das Lied 359. 359 ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. Und wenn wir das Lied singen, dann soll auch alles, was Sie bedrängt, was Ihnen Not macht, wirklich zurückstehen vor der Freude, dass unser Herr bei uns steht und uns birgt und hält an seiner starken Hand. Ist Gott für mich, so trete.
Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. So oft ich ruf und bete, weil alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott. Was kann mir tun der Feinde und wie das Sacharot?
Lieber Herr, dass du uns so bergen kannst, das ist ein Wunder. Wir starren oft so auf alles, was uns bedrängt und Angst macht. Und dann verlässt uns aller Mut, alle Zuversicht, alle Freude. Und du kannst allein den Glauben wecken. Du kannst das Licht anstecken, dass wir dich erkennen, wie nah du uns kommst. Du kannst uns dein Wort verständlich machen. Wir bitten dich, dass dein Heiliger Geist uns erleuchtet und Glauben weckt. Amen. Wir stehen immer noch an dieser Apostelgeschichte 2. Wir machen dann später in größeren Zügen weiter, aber jetzt noch einmal dort, wo wir heute Morgen bei Vers 37 waren, wie das durchs Herz fährt. Jetzt Vers 38. Die erschrockenen Männer von Jerusalem fragen, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Also, wenn oft Christen unklar sind, wie kriegt man den Heiligen Geist, da steht schwarz auf weiß. Es kann eigentlich gar keinen Christen mehr geben, der einmal in seiner Bibel gelesen hat, ohne sofort Antwort zu geben. Wie kriegt man den Heiligen Geist? Durch Buße und Taufe und Umkehr empfangt den Heiligen Geist. Dort wird er ausgeteilt. Gott will ihn mitteilen. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen auf einen Schlag. Der Geist Gottes kann ganz große Ernte einbringen. Also, heute Morgen hatten wir festgehalten, jetzt wichtig, was wir schon in den wenigen Bibelarbeiten ganz klar herausgestellt bekommen haben, der Geist Gottes wirkt durchs Wort. Nicht durch irgendwelche komischen Ereignisse, Menschen, sondern durchs Wort, durchs Bibelwort wirkt er, arbeitet er an uns. Das Schwert des Geistes, dürfen Sie nie vergessen, ist das Wort Gottes. Das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Nirgendwo kann der Geist Gottes so wirken wie durchs Bibelwort. Erneuerung der Gemeinde kommt durch Predigt und Bibelarbeit. Je mehr wir im Wort Gottes wachsen, umso mehr kann unser Herr und der Heilige Geist die Gemeinde erneuern. Alles andere hat nicht diese Bedeutung, wie das Wort, das erneuert. Und jetzt ist interessant, was wir heute Morgen gehört haben. Wo erweist sich der Heilige Geist so, dass er an uns wirken kann? Normalerweise meint man immer wieder, wenn man die Liste der Gemeindeveranstaltung durchschaut, durch unser Denken. Wir arbeiten ja so viel an den Glaubensfragen mit den Zweiflern. Und wie kriegen wir die Hindernisse beim Glauben weg? Und vergessen darüber, dass der Geist Gottes durchs Gewissen zu uns kommt, nicht durch den Intellekt, durchs Gewissen. Kommt auch nicht durchs Gefühl, er kommt auch nicht durch Demonstration, auch nicht, haben wir heute Morgen gesagt, dass er zeigt, wie toll die Christen sind. Kommt immer durchs Gewissen. In der Reformationszeit haben ja unsere Väter und Mütter dort Bekenntnisse niedergeschrieben. Das ist ganz wichtig, so Leitsätze. Ich lese da immer gern drin, wenn man den großen Katechismus, kleinen Katechismus, Augsburger Konfession. Und das sind ja die ganz wichtigen Grundlinien unseres Glaubens festgehalten. Und da steht in den Bekenntnissen der Reformation, alle Lehre muss durch den Kampf des erschrockenen Gewissens hindurch. Das haben die entdeckt. Es gibt keine Theologie, die man am Schreibtisch macht, sondern das muss alles im Leben erlitten werden. Sie wissen das ja selber, dass die großen Stunden des Glaubens bei Ihnen die Anfechtungen waren. Oder die Krankenzeiten. Oder eine schwere Trauerzeit, wo Sie ganz neu im Wort gesucht haben. Merkwürdigerweise waren es nicht die schönen Zeiten, wo es uns gut ging. Das waren oft Zeiten, die geistlich sehr flach waren. Sondern die Lehre Gottes und das Wort Gottes haben wir erst begriffen in der Tiefe, in den schweren Zeiten. Ich vergesse nicht, wie ein kleines Kind schon war, wie wir das gespürt haben. Ich habe immer wieder davon erzählt bei meinen Konfirmanden, was das war, die Hungerjahre, die Kriegsgefangenschaft des Vaters, wie man keine Wohnung hatte. Durch den Kampf des erschrockenen Gewissens, wo man gefragt, wie komme ich überhaupt noch durch? Dass eine unserer Töchter so schrecklich verunglückt ist und wir nicht wussten, ob sie überhaupt wieder gesund wird mit so einer schrecklichen Kopfverletzung, ob sie wieder klar denken kann. Und da hat man ganz neu Jesus erlebt, in der Tiefe der Krankheitsnot, in der Angst. Muss durch den Kampf des erschrockenen Gewissens hindurch. Jetzt haben wir heute Morgen auch gesagt, man kann diese das Gewissen nicht erschrecken durch irgendwelche Drohmittel. Es kann wäre, dass man schimpft, Menschen ängstet. Es kann der Heilige Geist das tun. Und darum muss man beten, Herr, erschüttere doch unsere sichere Christenheit heute. Es gibt ja ein Lied, in Missionskreisen entstanden, Sonne der Gerechtigkeit, weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit. Deshalb sollten wir gar nicht beten, dass immer alles ruhig bleibt und wunderbar läuft. Es ist manchmal wichtig, dass Gott uns alle aus dem Schlaf der Sicherheit aufweckt. Jetzt interessiert es uns überhaupt, wie das geht mit dem Glauben. Ich denke, bei der Mission ist das am leichtesten zu zeigen, wie ist das überhaupt, dass Menschen zum Glauben kommen. Heute vollzieht sich ja etwas ganz unerwartet Merkwürdiges, dass noch nie zuvor Muslime Jesus annehmen. Wie kam das überhaupt, dass Muslime Jesus annehmen? Im Schwarzwald ist das schöne Städtchen Nagold und da war ein Junge, der hat eine Eidlinger Schwester und 15-jährigen Mesut eingeladen aus Hochdorf, das ist ein Ort oben auf der Höhe, in die Bibelstunde. Und der Mesut ist heute Pastor in Izmir, ein toller Mann. Und er sagt immer, ihr ahnt gar nicht, was uns gezogen hat. Was hat denn so ein Mann gezogen? Er hat gesagt, bitte sagt nie ein negatives Wort über den Islam. Das Schlimmste, was ihr tun könnt. Da baut er euch alle Türen zu. Nie was Negatives. Streitet nie über Religion. Es hilft überhaupt nichts, Diskussion. Sondern erzählt Menschen einfach von Jesus. Er sagt, wenn ihr einem Muslim erzählt von Jesus, er sagt, der hat doch auch den Propheten Isa, er sagt aber ganz anders. Das, was ihr habt Wärme, Liebe, Gegenwart. Und das ist für uns Muslime etwas, was wir gar nicht kennen. Für uns ist Gott ganz fern, das ist eine Gesetzesreligion, das ist alles kalt. Wir wissen genau, dass wir die Gebote nicht befolgen können. Und wenn ihr uns das erzählt, wie ihr Vergebung der Schuld empfangen habt, wenn ihr erzählt, wie ihr im Sterben Gewissheit habt, wie ihr geborgen seid in Jesus, wie ihr die Liebe des Vaters empfangt. Ihr könnt gar nicht ahnen, was das für ein Muslim ist. Und da erschrickt er selber drüber. Was habe ich eigentlich? Er hat das nicht. Also nicht mit Streit, nicht mit Schlechtmachen von anderen Religionen. Das kann ja nie unser Weg sein. Sondern indem wir einfach, so wie es Petrus gemacht hat, Jesus verkünden. Er hat vom Gericht gesprochen, die Welt läuft aufs Gericht zu, es gibt keine Zukunft und Hoffnung in dieser Welt, die einzige Hoffnung ist Jesus. Und tatsächlich, in allen Religionen der Welt läuft das ähnlich ab. Zu mir kam einmal ein Professor aus China, den haben Freunde hergeschleppt, der war mit einer Staatsdelegation unterwegs und er war oft in Deutschland gewesen, hat jetzt plötzlich den Wunsch, getauft zu werden. Ich sage, warum machen Sie das nicht in China? Er sagt, Meine Frau ist auch Professorin und wenn das rauskommt, dann verlieren wir beide unser Professorenamt. So ist noch die Religionspolitik in China. Aber ich sage, Sie können sich einfach taufen lassen. Interessiert mich, ja. Wie ist das bei Ihnen? Sie sind doch aufgewachsen im Kommunismus. Und ich hätte so einen Mann jetzt einfach Ihnen gerne vorgeführt. Ich darf so erzählen, wie das war. Wie der erzählt hat, wie er an den Kommunismus geglaubt hat. Als junger Wissenschaftler überzeugt war, die Gerechtigkeit der Welt zu schaffen. Und dann kam das Gemetzel auf den Platz des himmlischen Friedens in der Revolution, wo so viele erschossen wurden von den Studenten. Und sagt, wir haben geweint, für uns ist alles zerbrochen. Es ging durch den Kampf des erschrockenen Gewissens hindurch. Was ist das noch in dieser Welt? Wir haben gesucht, wir haben Koran gelesen, wir haben die alten Zauberriten gelesen, wir haben den Buddhismus gesucht und der Weisheit. Was hat euch dann gezogen? Und dann kam es immer, Jesus. Das erste Mal von Jesus gehört. Da habe ich geahnt, er allein kann mich bergen in dieser Welt. Glauben, wie macht man das? Der Geist Gottes muss das erleuchten. Wir können ja nur Zeugen sein. Zeugen heißt von dem erzählen, was wir erlebt haben. Sie müssen ja nicht große Lehren verkünden. Sagen, so habe ich es erlebt, so habe ich es erfahren, so habe ich es in der Schrift gefunden. Geben Sie das weiter. Und dann muss der Heilige Geist das Licht anzünden. Der muss den... Da scheinen so schön die Scheinwerfer, ich stehe heute richtig im Licht. Also, aber der Heilige Geist, der macht Jesus groß. Das ist das Wichtigste in der Gemeinde, im Gottesdienst. Dass nicht mehr um den Prediger geht, sondern um Jesus, dass er angestrahlt wird. Und wir wünschen uns wieder in der Christenheit, dass in aller Verkündigung, in jeder Bibelstunde, in jeder Kirchenversammlung nur noch um Jesus geht. Es gibt keine Hoffnung ohne Jesus. Niemand kann dich bergen. In den Problemen kannst du das nicht weiterschaffen. Freund von mir, der kümmert sich sehr um die Serben, der war Direktor von Daimler-Benz in Belgrad. Ich hatte lange Schwierigkeiten, nach Belgrad zu fahren. Ich leite ja dieses Hilfswerk Hilfe für Brüder, wo wir den einheimischen Christen in vielen Ländern helfen. Und dann, es war kurz vor Weihnachten, ganz kalt im Dezember vor 2 Jahren, sind wir runtergefahren, da habe ich nur ein paar Tage Zeit, aber die Serben mit dem Milosevic, die sind mir sowieso unheimlich und das ist so schwierig. Sage, aber du musst die Leute vom Lebensbrot kennenlernen. Und das wusste ich, denen hatten wir schon geholfen, Lebensbrot, das waren ein paar evangelische Frauen, natürlich Frauen, immer Frauen, die da den Mut hatten und die haben angefangen zu helfen, sie hatten ja selber nichts. Aber die haben auf Jesus vertraut, dann kam aus der ganzen Welt kamen die Hilfen, von Australien, von England. Und die hatten dann ein Werk aufgebaut mit 150 Frauen und Männern. Und die haben pro Woche 20.000 dieser entwurzelten Vertriebenen gesammelt. In Belgrad leben, was sind das? Hunderttausende arbeitslos. Ich glaube 60% Arbeitslosigkeit. Und viele sind vertrieben wieder von den anderen Gebieten. Es ist eine große Not auf dem Balkan. Und da waren die Frauen einfach und haben die gesammelt. Und da wurden Lebensmittel verteilt. Aber wie die das gemacht haben, das hat mir Eindruck gemacht. Die haben vor der Verteilung in so einem Saal, die versammelt in einem Kirchengebäude. Und dann sind die Frauen hingestanden und dachte, das ist mir mächtigste Zeugnis. Du kannst die Probleme und deine Sorgen nicht lösen. Wir können sie auch nicht lösen. Aber wir wissen, es gibt einen, der kann sie lösen, das ist Jesus. Du musst Jesus kennen. Halbe Stunde evangelisiert, so schlicht wie das Frauen tun. Und dann haben sie die Lebensmittel verteilt und haben die Nöte aufgeschrieben, wo ein Herd fehlt oder Bettwäsche fehlt. Und dann haben sie gesagt, wir besuchen euch und kümmern uns drum. Aber das Wichtigste ist, Jesus kann deine Not lindern. Und wenn wir das wieder merken, wie Glauben entsteht, dass wir Menschen das wieder sagen, wir kämen in unserem Leben nicht durch. Ist doch nicht ein finanzielles Problem oder ein medizinisches Problem, das wir haben. Sondern das wichtigste Problem ist doch, wer hält diese Welt zusammen? Und es gibt nur einen, der in dieser Welt alle Macht und alle Gewalt hat. Der Teufel hat sie nicht, die finsteren Mächte haben sie nicht, die okkulten Zauberpriester haben sie nicht, die Religionen haben sie nicht, sondern Jesus ist der Herr und König. War doch gerade Himmelfahrtsfest. Und wir jubeln, dass Jesus regiert. Und wenn wir ihn anrufen, erleben wir, dass er antwortet, wo wir er antworten will. Wir können nicht über ihn verfügen, aber wissen, dass er da ist, dass er uns beschirmt. Und selbst nachts, wenn wir schlafen, umgibt er uns mit seiner Güte. Aber wir wissen selber in unserem Leben, wie das war, wenn der Zweifel sich regt und der Kleinglauben, sogar die Jünger haben gezweifelt. Sogar noch an der Himmelfahrt etliche aber zweifeln. Der Zweifel ist furchtbar. Der Zweifel ist ganz furchtbar, weil er uns lähmt. Auch das ist ein Stück Kritik an unseren Versammlungen. In manchen Kirchen wird der Zweifel so hoch gehalten. Wissen Sie, der Zweifel macht alles kaputt. Wenn wir so ein schönes Mittagessen heute kriegt und dann sagt vielleicht einer, du, die haben vielleicht Blausäure reingekippt in der Küche und sagt, kannst du sie ausprobieren? Lass mal lieber die Finger davon. Zweifel. Wenn ich auf der Autobahn mit 140 fahre und einer sagt, du, vielleicht hat neulich in der Werkstatt das Rad nicht festgemacht, dann muss ich halten am nächsten Haltestelle, da Parkplatz und gucken, ob das Rad festgedreht ist. Mit Zweifeln kann man nicht mehr weiterleben. Wenn ich weiß, das trägt nicht, hat doch keinen Wert. Ich muss wissen, es ist wahr und ist gewiss. Und das hat Petrus in seiner Rede gesagt. Nun wisse das ganze Haus Israel gewiss, Jesus ist der Herr. Herrliche Glaubensgewissheit ist unaufgehbar, sonst können wir nicht leben und nicht sterben. Und das Wort Gottes will uns gewiss machen. Ich bin gewiss, nichts kann mich von der Liebe von Jesus trennen. Das, was wir gerade gesungen haben, ist das. Wer deckt meine Sünde ab? Das Blut von Jesus deckt meine Sünde total ab. Und was es auch ist, alles ist abgedeckt. Darauf darf ich mich verlassen. Und ich weiß, dass er alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Ich verlasse mich darauf. Was ist meine Voraussetzung, Buße zu tun? Viele erweckte Christen, es gibt ja viele Erweckte, kommen nicht zum Heil. Weil sie zwar wach werden, erweckt heißt ja wach werden, dann stehen sie in der engen Pforte und sie gehen nicht durch. Buße tun heißt eine Umkehr um 180 Grad machen. Es war ja das beliebteste Thema bei Jesus in seiner Predigt. Bekehrt euch. Steht immer Buße da. Das Wort Buße ist ein bisschen dumm, weil die Bußgeldbescheide und so weiter, gell, das Wort ist irgendwo missbraucht als Strafe. Es ist eine fröhliche Sache, wenn der verlorene Sohn heimkommt. Der muss doch durch die Türe durch. Er muss doch zu seinem Vater und dann muss er sagen, Vater, ich habe gesündigt. Es war nicht recht, was ich getan habe. Zu dieser Umkehr steht auch das, dass wir Sünde erkennen, bekennen, bereuen und lassen. So steht es im Konfirmandenbüchlein. Erkennen, bekennen, Sünde bekennen, aussprechen. Es war nicht recht, dass wir hingehen und das aussprechen. Ich habe heute Morgen erzählt, wie ich in Kasachstan war, da hat einer dieser Leiter, dieser Deutschrussen gesagt, er war neulich mit dem Auto losgefahren zu einem Dienst. Und er musste plötzlich unterwegs halten und telefonieren und seine Frau um Verzeihung bitten. Er sagt, ich kann doch nicht für Jesus dienen, wenn ich in dieser Spannung lebe, so wie ich Abschied genommen habe. Wissen Sie, Dinge in Ordnung bringen. Das ist das Wunderbare. Ja dazu sagen, es war nicht recht, was ich gemacht habe. Und das geht umfassend in einer Umkehr meines Lebens, in einer dauernden Umkehr. Buße tun ist eine dauernde Umkehr. Das ist ein eindeutiger Schritt und jetzt steht das da mit der Taufe. Das hat viele Christen immer Not gemacht. Muss ich mich nochmal taufen lassen? Da gibt es dann Spezialisten, die sagen, jawohl, und dann bieten sie gleich die Badewanne an und sagen, da taufe ich dich. Andere sagen, nein, das muss im Freibad geschehen. Und andere sagen, nein, das muss im fließenden Wasser geschehen. Da müssen wir zum Neckar vor. Und andere sagen, das geht nur im Jordan. Bei der Taufe gibt es so viel Lehren, nicht bloß Kindertaufe, Erwachsenentaufe. Ich möchte mit niemand mehr eine Diskussion über Taufe führen, weil das immer die heißesten Diskussionen gibt und um die sind wir heute nicht zusammengekommen. Wenn Sie Ihrer Meinung gewiss sind, dann seien Sie gewiss. Ich will mit niemand mehr streiten. Ich meine nur, das Wasser haben wir alle. Wir sind alle irgendwie getauft. Ums Wasser geht es jetzt nicht mehr. Es geht jetzt bloß noch um den Sinn der Taufe. Hineingetaucht zu sein in den Tod von Jesus. So hat es Paulus in Römer 6 beschrieben. Das heißt, das alte Ich herzugeben, sagen, Jesus, ich möchte nicht mehr für mich leben. Wenn Sie heute wieder diese christlichen Blätter ansehen, wie das eine Mode geworden ist, Selbstverwirklichung, ich möchte mein Ich entfalten, ich möchte meine Träume leben. Nein, um die geht's nicht. Ich möchte, dass Jesus mein Herr ist. Und er will, dass wir unsere Wünsche kreuzigen. Und dass wir uns bedingungslos ihm zur Verfügung stellen, das ist Buße. Herr Jesus, regiere du mich, du kannst mich führen, wohin du willst. Ich will nicht im Selbstmitleid mehr stehen bleiben. Ich will nicht in der Ich-Sucht stehen bleiben. Das ist Taufe für mich. Hineingetaucht sein, den Tod Jesu und mit Jesus leben. Jesus, ich stelle mich dir zur Verfügung, tot oder lebendig, gebrauche mich. Will hineingetaucht sein, das ist gemeint. Schön, wenn das mit der Taufe zusammenfällt, aber bei uns ist auseinandergefallen. Aber ich meine, es ist nicht mehr nötig, dass wir jetzt eine Form vollziehen, sondern vielmehr dieses mit Christus das alte Ich ersäufen. Und sagen, Jesus, ich will dich haben, ich will mit dir leben. Und das war damals bei diesen Leuten ganz wunderbar. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Jesus hat ja das auch vom Heiligen Geist nochmal erzählt, das sei wie bei einer Wohnung. Da ist eine leere Wohnung und dann kommt der Geist und zieht ein in die Wohnung. Aber wenn man ihn nicht hält und die bösen Geister sind ausgezogen und nach ein paar Wochen kommen die bösen Geister zurück und sehen die Wohnung leer stehen und da ist kein Geist Gottes eingezogen. Das ist ganz wichtig, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt sind. Ich schätze auch das Wort nicht so sehr, dass wir nach der Fülle des Geistes trachten sollen und immer mehr vom Heiligen Geist haben sollen. Sonst wunderbar ist doch, wenn nur ein Stückchen der Heilige Geist in unser Leben hat, einkehrt, will er unser ganz, er will unser ganzes Leben haben. Er will immer mehr sich ausbreiten bei uns. Er will unsere Gedanken beherrschen. Er will unsere Arme erfüllen. Unsere Worte will er heiligen. Unser ganzes Leben durchdringen. Aber er muss ganz unser Leben bestimmen. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist eine Zusage. Und das, was Petrus sagt, ist doch nicht bloß in den Wind gesprochen. Ihr werdet den Heiligen Geist kriegen. Wenn ihr so euer Ich opfert. Das ist so ein Büchlein nochmal von Oswald Sanders erschienen jetzt. Das hat nochmal in Bielefeld, ich glaube, der Bühne nochmal nachdrucken lassen. Finde ich ganz super, von dem Missionsmann Oswald Sanders. Da geht es ganz stark um dieses, und er meint auch, das wird heute gar nicht mehr so gelehrt, dieses hineingetaucht sein in den Tod von Christus, nicht mehr sich selber verwirklichen. Das geht doch gar nicht. Wenn ich meine Träume lebe, dann lebe ich doch meine sündhaften Gedanken. Nein, ich will mich zur Verfügung stellen für Jesus, gebrauche mich. Und wie wunderbar ist es, wenn Jesus Herr meines Lebens wird. Dann kann der Geist Gottes von uns Besitz ergreifen. Darum geht das. Ich will Ihnen noch die Stelle, die können Sie aufschlagen. Kolosser 3, 23. Kolosser 3, 23. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Das ist die Veränderung, das ist das neue Leben. Oder Römer 12, Vers 1, kennen Sie auch, dass ihr eure Leiber, also all das, was wir leben, unseren Körper, alles Gott zum Opfer darbieten. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Es gibt einen unvernünftigen Gottesdienst, da blärt man bloß Lieder. Ein vernünftiger Gottesdienst, wo man sich mit Leib und Seele dem Herrn zur Verfügung stellt. Also, da steht auch in der Bibel drin, dass das Lieder singen und so nicht immer das Gelbe vom Ei ist. Sondern, das muss durch, das ist wichtig, ganz zur Verfügung stellen für den Herrn Jesus, dass er uns gebrauchen kann. Und so kann der Geist Gottes von uns Besitz ergreifen. Glauben, und was geschieht denn da? Der Geist Gottes macht uns Jesus groß. Da haben die Reformatoren, besonders Martin Luther, gern dieses Wort gebraucht. Der Geist Gottes erleuchtet uns. Und das ist wirklich ein tolles Wort. Die Erleuchtung, die braucht man, der muss uns ein Licht aufstecken. Wer von Ihnen noch die Auslegung Martin Luthers vom dritten Glaubensartikel vom Heiligen Geist gelernt hat, ich glaube, den Heiligen Geist, was ist das? Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft und Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Da hat man Licht aufgesteckt. Und darum dürfen wir beten, auch in den dunklen Stunden der Schwermut. Herr, lass dein Licht leuchten, dass ich dich vor Augen habe, dass ich auf dich blicken kann. Und dann die herrliche Weissagung von Jesus, Johannes 7. Am letzten Tag des Festes vom Laubhüttenfest, wo Jesus sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Mitten in dem Festesrausch, in dem siebentägigen Feiern dort in Jerusalem, wo so Zehntausende zusammenkamen. Wer jetzt noch Durst hat, der kommt zu mir. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, vom Heiligen Geist, der durch uns anderen zukommen soll. Sie werden Segensträger, weil der Geist Gottes durch sie weiterfließen will. Und Jesus hat diese Verheißung gegeben. Da, wo wir uns ihm ganz zur Verfügung stellen. Ich habe am ersten Abend zu ihm gesagt, uns bedrängt das, wie unsere Kirche neu wird. Und ich meine immer wieder, es ist schön, was man alles probiert und so. Aber wir brauchen eine geistliche Erneuerung. Ganz am Grund. Und da muss der Geist Gottes uns ergreifen, uns erfüllen. Und durch uns muss das wieder zu anderen gehen, dort, wo wir in den Gemeinden sind, dass wir brauchbar werden für unseren Herrn Jesus. Um es noch an einem Beispiel zu erzählen, aus der weiten Missionswelt. Das Heidentum ist ja so gefangen in diese Finsternismächte. Man hat den Eindruck, bei uns breiten sich diese Finsternismächte auch aus, die sich vielleicht lange Zeit auch unter einer äußeren Christlichkeit noch zurückgezogen haben. Aber wenn man das oft erlebt, wie die schwarze Magie und der Dämonenkult und die Zauberkräfte die Menschen bestimmen, wie unheimliche Dinge dort passieren. Und da ist in einem Eck in Afrika, im Südwesten Äthiopiens, ja, das am wunderbarsten geschehen. Das sind blutrünstige Stämme, die dort leben. Die Podi, die Hammar, die Mursi, die die großen Tellerlippen haben. Die sind eigentlich bis heute von der Zentralregierung nie richtig beherrscht worden. Die Regierung hat gesagt, schon bei Haile Selassie, die lässt man am besten sich selbst. Dort herrscht noch das Faustrecht. Jeder Mann hat eine Maschinenpistole, eine Kalaschnikow. Mit dem gehen sie auf die Jagd, bekriegen die anderen Stämme. Es ist ein sehr gefährliches Gebiet. Und dort haben ja gerade die Missionare, der Missionar Böschler von der Deutschen Missionsgemeinschaft, aber auch unsere Mitarbeiter, ganz große Durchbrüche erleben dürfen. Und dort, noch vor 2 Jahren, hat es die Stämme dort unten ganz bewegt. Da war ein Raubzug, die Podi-Stämme sind in einen anderen Stamm eingedrungen und haben das ganze Vieh geraubt, haben 1500 Frauen, Männer und Kinder einfach niedergeschossen. Und in diesem Stamm gab es schon eine ganze Reihe evangelische Gemeinden. Was haben die getan in der ganzen Not? Sie mussten fliehen, sie haben nicht mehr gewagt, zurückzukehren, weil sie wussten, die Podi sind immer Feinde gewesen durch die Jahrhunderte und wir können nicht weiterleben. Aber sie haben sich jeden Abend in der kleinen Strohhütte getroffen, der Kirchenhütte, und haben gebetet für diese Podis. Herr, du kannst sie erleuchten. Und dann ist das unfassbare Wunder geschehen, dass diese Podis auf einmal einen Boten geschickt haben. Schickt uns auch diese Männer mit der Botschaft des Friedens. Sie haben sofort begriffen, das sind die Evangeliumsboten. Aber wer kann da hinübergehen? Und dann wussten sie, der Stamm der Me'en, da waren die ersten Bekehrungen 1990, ein großer Volksstamm. Dort gibt's einige 10.000 Christen und die Me'en haben sich sofort bereit erklärt. Das ist ja für diese Stämme gar nicht leicht. Die kennen ja die anderen Gegebenheiten dort gar nicht, in so ein fremdes Volk zu gehen. Wir lesen das noch aus Büchern, wir können uns im Fernsehen informieren. Und die haben alles zurückgelassen. 10 Männer sind ausgezogen, auf diesen fremden Volksstamm hinzugegangen. Und nach wenigen Monaten haben sich die ersten Podis taufen lassen. Wie geht das? Der Geist Gottes. Dass die auf einmal merken, unser Kriegen und Kämpfen ist nicht der Sinn und diese Ahnen, die wir verehren, die haben keine Macht, weil Jesus mächtiger ist. Und wie diese Geschichte bekannt wird in den Kreisen der SAM, der Southern Interior Mission, ist ein alter Missionar McLellan in Australien, 71-jährig. Das kann doch nicht wahr sein, dass diese Po dieses Evangelium annimmt, denn da hat er viele Jahre gearbeitet. Und er war damals mit dabei, als man die Missionsarbeit als erfolglos abgebrochen hat. Denn da war was Schlimmes passiert. Er selber lag krank und hatte Malaria. Und ein Evangelist namens Tekle ging dort zu diesem Volksstamm und wollte eben auch an diesem Tag das Zeugnis von Jesus weitergeben. Und der wurde grausam umgebracht. Daraufhin hat man alles abgebrochen. Und dann kommt dieser Missionar McLellan zu diesen Podis, ganz entlegen an der Grenze zum Südsudan, in dieses abgelegene Gebiet. Und er sitzt in der Hütte und dann kommt ein alter Podi rein und sagt, ich erkenne dich. Du warst vor vielen Jahren hier. Ich vergesse nicht, was du mir gesagt hast. Du hast mir von Jesus erzählt. Ich konnte in all den Jahren mich nie zu Jesus bekennen. Aus Angst vor den Menschen hier, die deine Botschaft gehasst haben. Ich bin heute gekommen, um mein Leben Jesus zu geben. Ich möchte Christ werden. Hören Sie, was der Geist Gottes macht? Und über all die Jahre war es nur verdeckt. Was sind wir oft für komische Menschen? Wir denken immer, der Unglaube ist heute in unserem Volk so stark. Oder bei unseren Kindern oder bei unseren Nachbarn. Ich will den Mund halten. Wenn wir doch wissen, der Geist Gottes arbeitet schon vor. Und der Heilige Geist arbeitet schon auch in unserem Volk. Ich bin überzeugt, dass Gott noch ganz viel wirken will, Menschen zum Glauben wecken. Wir können nicht auf den Schalter drücken und jemanden zum Glauben führen. Wir können das Licht nicht anmachen. Der Geist Gottes will es tun und macht das auch in unserer Zeit. Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Glauben Sie denn, dass ein Mensch in unserer Welt glücklich werden kann mit Geld allein? Oder in der Esoterik oder im Sexrausch oder gibt's doch nicht. Kann doch bloß Jesus volle Befriedigung geben. Es braucht doch bloß das eindeutige Zeugnis von uns, die nun sein Wort annahmen. Da müssen Sie wieder drauf achten, wie das in diesem Kapitel 2 und in der ganzen Apostelgeschichte steht. Das Annehmen des Wortes, ja dazu sagen, das Glauben. Glauben ist nicht Denken über Gott. Das Wort annehmen und sagen, ja, ich glaube, was in seinem Wort geschrieben steht, in der Bibel. Ich glaube an Jesus, nach der Schrift, nach dem Zeugnis der Apostel und Propheten. Ich will dieses Wort annehmen und ja dazu sagen. Ganz und völlig. Auch wenn ich manches noch nicht verstehe. Ich will dieses Wort annehmen, oder steht ein anderes, oft auch in der Apostelgeschichte, dem Wort gehorsam werden oder dem Glauben gehorsam werden. Glauben ist ein Gehorsamsakt. Ja zu Jesus sagen. Sei du mein Herr. Im Lied, ich will mich nicht mehr selber führen, du sollst als Hirte mich regieren. Ich will das Kommando dir übergeben. Ich will Steuer in die Hand von Jesus legen. Ich will in meinem Leben nicht mehr bestimmen. Ich will auch nicht im Gebet Jesus fordern, was er tun muss. Ich will sagen, Herr, ich bin so froh, dass du mich regierst und dass du mir deinen Heiligen Geist gibst, dass du mir dein Wort erklärst, dass du mir das Licht aufschließt. An diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Herr, tu es noch einmal. Das tut der Herr. Auch in unseren Tagen, wo wir ihn verkündigen. Ich habe vorhin mit jemand gesprochen, der sagt, bei uns ist auch schwierig, die Gemeinschaft sind nur wenige. Das macht doch nichts aus. Und wenn es ganz wenige sind, sie werden einmal staunen in der Ewigkeit, was Gott aus diesen kleinen Anfängen noch getan hat. Vielleicht schon, wenn wir schon in der Herrlichkeit sind. Wir wollen nur Zeugen sein und das Wort ausstreuen, weil der Geist Gottes vielfältige Frucht schenkt. Keiner der Missionspioniere hat je erlebt, welch eine Frucht da draus geworden ist. In Hudson Taylor, der wäre ja verrückt geworden, wenn es gehört, dass das möglich ist, an 90 Millionen, das ist undenkbar. Und all die großen Leute. Aber wir wissen, dass der Herr noch Großes tun will. Er will erretten aus diesem verkehrten Geschlecht und er will uns als seine Zeugen haben. Ich möchte noch mit Ihnen beten. Lieber Herr, vielen Dank, dass dein Geist am Wirken ist und uns immer wieder dein Wort verständlich macht und uns dich, Jesus, vor Augen stellt. Herr, verzeih uns unsere Zweifel, unseren Unglauben, es tut uns leid, wo wir dir nicht vertraut haben. Aber wir wollen große Dinge erleben in diesen Zeiten und beten auch jetzt für deine angefochtene Gemeinde. Wir beten auch für die, die durch schwere Leiden hindurchgehen. Du kannst deine Kinder oft schwere Wege führen. Wir denken auch an liebe Menschen, wo wir mitleiden unter all den Anfechtungen. Und dann wollen wir Mut zusprechen, und dein Geist kann dieses Wort unterstreichen und Menschen fest und geborgen machen in dir. Und Herr, erbarm dich deiner Christenheit auch in unserem Land. Gib uns wieder diese Konzentrierung auf dein Wort, auf dich, auf das Zeugnis von dir. Amen. Und jetzt singen wir noch von diesem Lied 359. Interessant, das ist ein Lied vom Heiligen Geist. Wir können gar nicht alle Verse singen. Vers 7, sein Geist wohnt mir im Herzen, regiert mir meinen Sinn. Wenn der Geist Gottes uns nicht regieren kann, dann spinnen die Sinne. Und dann kommt die Angst und dann flattert man. Der muss uns regieren. Treibt Sorgen und Schmerzen hin. Aber wir singen den Vers 9, sein Geist spricht meinem Geiste manch süßes Trostwort zu. Das hat der Paul Gerhard in den schweren Anfechtungen seines Lebens ja erlebt. Sein Geist spricht meinem Geiste manch süßes Trostwort zu, wie der dem Hilfe leiste, der bei ihm suche Truh, und wie er hab erbauet ein edle neue Stadt, da Aug und Herze schauet, was es geglaubet hat. Und jetzt singen wir noch 12 und 13, wie gar nichts in dieser Welt dies uns auch nur zur Anfechtung und zur Störung unseres Glaubens werden kann. Keine Armut, keine Pein, kein Hunger, keine Gefahr, keine Krankheit, gar nichts kann eine Hinderung sein. Vers 12 und 13. Kein Engel, keine Freuden, kein Thron, keine Herrlichkeit, kein Leben und kein Leiden, kein Angst und Fährlichkeit, was man nur kann erdenken, es sei klein oder groß, der keine soll mich lenken aus deinem Arm und Schoß. Mein Herze geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, ist voller Freude und Singen, seht lauter Sonnenschein. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesu Christ. Das, was mich singend machet, ist, was im Himmel ist. Wünsche Ihnen, dass Sie das nie mehr vergessen können, weil der Geist Gottes Sie regiert. In keiner Stunde Ihres Lebens, keinen Augenblick, den Blick verlieren, wie Sie es im Schauen einmal sind und den König sehen in seiner Schöne. Die Eva Maria Admiral hat mich gerade nochmal gebeten, ich soll nochmal darauf hinweisen, heute Abend um 19.30 Uhr auf den Theaterabend, 19.30 Uhr, hier darf sie dazu einladen. Und nun wünsche ich Ihnen noch eine gute Pause bis um 18 Uhr zum Abendbrot.